Breitband Topic.
Google scannt Bücher. Seit 5 Jahren hat der kalifornische Suchmaschinenbetreiber Millionen Werke aus amerikanischen und europäischen Bibliotheken digitalisiert und über seine Buchsuche im Internet in Auszügen oder auch komplett verfügbar gemacht. Dabei wurden nicht nur Werke digitalisiert, deren Urheberrechte inzwischen abgelaufen sind, sondern auch neue Bücher sowie Titel, die zwar nicht mehr lieferbar, aber ebenfalls noch urheberrechtlich geschützt sind. Google hat Rechte verletzt, befeuert aber eine hierzulande verschleppte und doch unausweichliche Diskussion um neue Geschäftsmodelle im Netz. Genügt das alte Urheberrecht den neuen Ansprüchen? Darüber wird gerade heftig gestritten. Es geht um 2 Themen und einen Appell. Philipp Albers hat die Fakten.
Debatte 1: Alle Bücher bei Google. Das Opt-out-Verfahren ist der Stein des Anstoßes im Gerichtsstreit zwischen amerikanischen Autoren- und Verlegerverbänden und dem kalifornischen Suchmaschinenbetreiber Google. Der nun geschlossene Vergleich besagt, ist ein Buch bereits erfasst, können die Rechteinhaber der Publizierung und Verwertung durch Google widersprechen. Opt-out heißt also, Google leitet das Spiel, alle spielen automatisch mit und können, wenn sie möchten, austreten. Wer lieber so richtig mitspielen möchte, lässt sich als Urheber seiner Werke registrieren und gestattet Google die Nutzung der Texte. Dafür gibt es eine Pauschale von rund $60 pro Werk und 63% der etwaigen Einnahmen, die Google durch den Zweitverkauf der Inhalte und durch Kontextwerbung erzielen wird. Die amerikanischen Gerichte werden dem Vergleich Anfang Mai vermutlich zustimmen. Die Opt-out-Regelung betrifft dann nicht alleine amerikanische Publikationen, sondern auch vergriffene Werke europäischer Autoren. Deren Vertreter sehen in der ungefragten Digitalisierung einen eklatanten Verstoß gegen das Urheberrecht. Der Appell. Ganz vorne gegen die Enteignung der Urheber kämpft der Heidelberger Literaturwissenschaftler Roland Reuß. Mit einer Reihe von Mitstreitern hat er vergangene Woche den sogenannten Heidelberger Appell veröffentlicht, der sich für Publikationsfreiheit und die Wahrung der Urheberrechte ausspricht. Soweit, so gut. Doch Reuß führt einen Zwei-Fronten-Krieg. Er sieht auch große Gefahren für die Urheberrechte und die Publikationsfreiheit wissenschaftlicher Autoren und macht Dampf gegen den sogenannten Open Access. Debatte 2: Open Access. Das ist eine Publikationsform, die freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur im Internet ermöglicht. In den 90er Jahren stiegen die Abonnementspreise von Fachzeitschriften erheblich. Wissen wurde für Universitätsbibliotheken immer teurer. Als Reaktion darauf setzt sich Open Access für das Prinzip ein, dass die Ergebnisse der von der Öffentlichkeit mit Steuergeldern finanzierten Forschung für die Öffentlichkeit auch wieder frei und kostenlos zugänglich sein müssen. Fast alle deutschen Wissenschaftsorganisationen unterstützen heute die Ziele von Open Access, jedoch, so scheint es, nicht die imposant lange Unterzeichnerliste des Heidelberger Appells. Wortführer Reuß spricht von Open Access-Wahnsinn und fordert ein Einschreiten der Politik gegen die technokratische Machtergreifung durch die Wissenschaftsadministration. Aber ist Google wirklich so böse? Und muss der Open-Access-Wahnsinn wirklich bekämpft werden?
Ja, im Studio bei mir ist jetzt Matthias Spielkamp. Sie beschäftigen sich mit Urheberrecht im Netz. Guten Tag erstmal.
Hallo, guten Tag.
Wir haben es eben gehört, hat der Reuß wirklich recht, vielleicht zuerst mal betrachtet auf Open-Access?
Nein, also was Open Access angeht, kann man wirklich sagen, dass er da nicht recht hat mit seinem Appell. Der Appell ist viel zu simpel formuliert. Natürlich liegt das in der Natur von solchen kurzen Dokumenten, die eben auch Appellcharakter haben sollen, aber es wird kein Wissenschaftler zu Open Access gezwungen. Und es gibt meiner Einschätzung nach auch nicht die Gefahr, dass die Wissenschaftler zu Open Access gezwungen werden. Es geht vielmehr darum, dass Open Access aus der Wissenschaft selbst heraus entstanden ist, weil die klassischen Verlage einfach den Wissenschaftlern keine Publikationsmöglichkeiten angeboten haben, die dem Wissenschaftsbetrieb heute angemessen sind. Das ist in dem Beitrag gerade schon erwähnt worden. Die mit Steuergeld finanzierten wissenschaftlichen Erkenntnisse werden privaten Verlagen übertragen, die dafür kein Geld bezahlen, den Peer Review, also die Begutachtung durch die Kollegen, auch noch ehrenamtlich geleistet bekommen und anschließend für zum Teil horrende Summen diese Scientific Journals an Bibliotheken zurückverkaufen, was dann wieder aus dem Steuersäckel bezahlt werden muss.
Ja, das heißt, was wäre denn passiert, wenn es überhaupt gar keine Open Access Bewegung gegeben hätte?
Also es gibt seit sehr vielen Jahren inzwischen einen starken Anstieg der Preise von solchen Scientific Journals. Die werden immer teurer und immer mehr Bibliotheken können es sich nicht mehr leisten, diese Zeitschriften zu abonnieren. Das heißt, es entsteht ein Mangel an Zugriff auf wissenschaftliches Wissen in den Wissenschaften selbst, weil die Leute, die Wissenschaftler unter Umständen in ihrer Bibliothek, in ihrer Unibibliothek nicht das Journal zur Verfügung haben, in dem sie selber publizieren, kostenlos wohlgemerkt.
Und die Verlage hatten für sich eine Möglichkeit gefunden, ihre Einnahmen zu steigern. Das war für die ein großes Geschäftsmodell, was jetzt anscheinend ja wegzubrechen droht in dieser ganzen Diskussion. Ist das eventuell auch ein Grund dafür, weswegen so viele Leute aus diesem Lager diesen Heidelberger Appell unterschrieben haben?
Also man muss da vor allen Dingen erstmal sehen, dass es da wohl einen sehr, sehr großen Mentalitätsunterschied gibt zwischen den Geistes- und den Naturwissenschaftlern. Open Access spielt vor allen Dingen eine Rolle in den sogenannten STM-Disziplinen, das heißt Science, Technology und Medicine, und in den Geisteswissenschaften so gut wie keine Rolle bisher. Das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite ist es aber eben auch dem Publikationsmodell geschuldet. Das heißt, in den Geisteswissenschaften wird anders publiziert. Da spielt die Monographie eine viel größere Rolle als jetzt ein Beitrag in einem Wissenschaftsmagazin. Und deswegen fühlen sich, glaube ich, die Geisteswissenschaftler im Moment auch ein bisschen davon überfahren, von dieser Diskussion, weil die damit überhaupt keine Erfahrung haben und sich leider aber auch nicht damit beschäftigen, um zu sehen, was der Grund für diese Open Access Bewegung ist.
Also man hat da auf Verlagsseite das auch ein bisschen verschlafen. Trotzdem, auf der anderen Seite gibt es ja viele renommierte Leute, die diesen Appell unterschrieben haben. Es ist auch hier in der Zeitungslandschaft von Taz bis Faz, ist man da auf diesen Zug aufgesprungen. Was sind die Gründe, die dahinter stecken? Warum ist das passiert?
Also was der Heidelberger Appell eben macht, und das ist das, worüber ich mich am meisten ärgere, ist diese zwei Themen in eins zu rühren, nämlich die Digitalisierung von Google und die Open Access Debatte, die einfach nichts miteinander zu tun haben. Das kann man nicht oft genug betonen. Es geht in beiden Fällen ums Internet und was da publiziert wird. Das ist aber ungefähr die einzige Gemeinsamkeit, die diese beiden Dinge haben. Und deswegen haben, glaube ich, auch so viele das unterschrieben, weil viele sehen, das, was Google da macht, das ist uns nicht geheuer und damit muss man sich auseinandersetzen. Und dem stimme ich völlig zu, aber dann das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, Open Access ist gefährlich und bedroht die Wissenschaftsfreiheit, das geht einfach viel zu weit.
Trotzdem hat man ja gesehen, dass das Netz die Realitäten verändert hat, auch die Geschäftsmodelle verändert hat, das hat man gesehen in der Musik, auch die Zeitungsverlage haben das zu spüren bekommen und jetzt sieht es so aus, dass das auch bei den Buchverlagen langsam angekommen ist. In dieser Richtung kann man, wie beurteilen Sie da diesen Vorstoß von Google Book? Ist das nur schlecht?
Nein, das ist sicherlich nicht nur schlecht. Man muss zurzeit eben einfach auch sehr vorsichtig sein. Dieses Google Settlement, also das Papier, auf das sich die amerikanischen Verbände von Verlegern und Autoren geeinigt haben, und Google, das hat irgendwelche 140 Seiten oder so. Und das ist Juristensprech, da muss man erstmal durchsteigen. Es schafft die Möglichkeit für Leute, die wenig Publikationsmöglichkeiten haben oder deren Bücher zum Beispiel vergriffen sind, über diese Bücher weiter Geld zu verdienen. Trotzdem ist es ein problematisches Vorgehen. Also das kann man nicht in Zweifel ziehen.
Aber was ist daran so problematisch?
Das, was eben schon erwähnt wurde, Bücher werden digitalisiert und öffentlich zugänglich gemacht ohne die Zustimmung der Autoren. Und das ist tatsächlich nach deutschem Urheberrecht nicht gestattet. Aber damit muss man sich dann eben auseinandersetzen. Und ob am Ende tatsächlich die Autoren mehr von dem Verlagsmodell haben, das in Deutschland praktiziert wird, das ist zu bezweifeln, denn sie müssen alle ihre Verwertungsrechte an die Verlage abtreten und haben unter Umständen gar nicht mehr die Möglichkeit, digital, also bei digitaler Verwertung hinterher noch was dazu zu verdienen.
Aber andersrum, jetzt unterstellen wir doch mal, Google setzt diese Geschäftsidee weiter durch. Bei den herkömmlichen Vertragsgeschichten mit Verlagen verdienen die Autoren um die 10%, manchmal sogar noch weniger. Jetzt ist hier die Offerte im Gespräch, Google zahlt 63% an die Autoren, behält 37% für sich. Das ist doch auf den ersten Blick erstmal ein verlockendes Angebot. Da können die Autoren doch viel, viel mehr rausholen, als wenn man sich diesem Monopol der herkömmlichen Verleger ergibt. Ist doch eine Chance auch.
Unter Umständen ist das eine Chance, ja. Für viele, die publizieren, ist das eine Chance. Vor allen Dingen, wenn man sich eben ansieht, dass man im Moment zu Vertragsbedingungen sich hier verpflichten muss bei Verlagen, die, wie Sie schon erwähnt haben, einfach unterirdisch sind. Aber man darf tatsächlich auch die Gefahr nicht unterschätzen, wenn so ein solches Monopol entsteht, ist natürlich der einzelne Autor schlussendlich auch wieder am kürzeren Hebel. Das ist wie, wenn Sie heute mit einem Verlag verhandeln. Also die Position, die Verhandlungsposition des Autoren, die wird nicht unbedingt besser, wenn er mit Google zu verhandeln hat, als wenn er wie bisher mit einem Verlag zu verhandeln hat. Sie wird aber unter Umständen auch nicht schlechter.
Okay, und außerdem gäbe es ja die Möglichkeit, zu Google noch weitere Konkurrenz mit ins Boot zu holen, die sich da auch etablieren. Und Angebot und Nachfrage regeln ja auch da den Markt. Matthias Spierkamp war das. Vielen Dank. Er beschäftigt sich mit Urheberrecht in der digitalen Welt. Danke für das Gespräch.